Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck.
Praktisch
irrelevant.
Und was macht man dann damit?
Herzlich willkommen bei Praktisch irrelevant, einem Format des Podcasts der Schader Stiftung in guter Gesellschaft. Wir lassen uns hier in Praktisch irrelevant wissenschaftliche Theorien und Konzepte erklären und erkundigen uns dann danach, was man damit so praktisch anstellen kann. Heute ist unser Thema Nichtwähler. Warum gehen Menschen nicht zur Wahl? Und was weiß die Wissenschaft darüber? Und dann interessiert uns natürlich auch ganz besonders die Frage, inwieweit diese Theorien über Nichtwähler dahin dabei helfen können, Menschen zum Wählen zu bringen. Heute am Mikrofon ist meine Kollegin von der Schader Stiftung, Saskia Flegler.
Hallo.
Und ich, Tobias Robischon, ebenfalls von der Schader Stiftung. Über das Thema Nichtwähler sprechen wir mit Martin Althoff.
Hallo.
Hallo, Herr Althoff. Ja, wir wollen uns heute einem Mysterium widmen und ein bisschen auf den Grund gehen, dem Phänomen des Nichtwählers, das Sie auch als das unbekannte Wesen beschrieben haben.
Absolut.
Und wir freuen uns sehr, Sie als Gesprächspartner hier in der Runde begrüßen zu dürfen und würde Sie zunächst gerne kurz vorstellen. Sie sind Diplom-Sozialwissenschaftler und arbeiten an der Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung.
Exakt.
Waren zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Münster und forschen nun seit Jahren auch schon über Nichtwähler. Also haben wir uns einen sehr kompetenten Wissenschaftler eingeladen.
Hoffentlich kompetent genug für Sie.
Auf jeden Fall, da sind wir sicher und würden gerne mit Ihnen zunächst ganz grundsätzlich über Wahlbeteiligung im Allgemeinen sprechen. Also was ist denn eine hohe Wahlbeteiligung und was ist eigentlich eine niedrige? Und geht denn die Wahlbeteiligung tatsächlich immer weiter zurück?
Genau, also zu Ihrer Frage, was ist eigentlich hohe Wahlbeteiligung? Also man kann definitiv sagen, dass die Wahlbeteiligung zumindest in den etablierten Demokratien zurückgeht. Ja, also wir sprechen, also ich bleibe jetzt einfach mal bei Deutschland als Beispiel. Da hatten wir in den 60er, 70er Jahren Wahlbeteiligungsraten von über 90%, ja 90, 91, 92%, und die waren immer hoch, nicht nur bei Bundestagswahlen, also bei Nationalwahlen, sondern auch bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen und Europawahlen. Und so ab den 80er Jahren, ab Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, gab es dann auf einmal so einen Knick und die Beteiligungsraten, die sanken stetig, und mittlerweile haben die sich dann auch eingependelt bei circa 70%. Das alles ist nicht nur ein Trend, den man für Deutschland beobachten kann, sondern der lässt sich für, ja, wie gesagt, fast sämtliche westliche etablierte Demokratien beobachten. Also da können wir zumindest den Zahlen nach festhalten, die Beteiligung sinkt, zumindest im Durchschnitt. Es gibt Variationen zwischen den Ländern, keine Frage, aber letztlich können wir festhalten, dass die Beteiligung zurückgeht. In Frankreich in den 70er Jahren lag die auch noch bei ungefähr 82-83%, und 2017 waren das, ich glaube, 49 oder 50%. Das Ganze können wir auch diesen Trend können wir auch in postkommunistischen, also ehemalig kommunistischen Ländern sogar noch ein Stück weit deutlicher beobachten. Ja, wenn wir mal an beispielsweise Rumänien denken, da war bei der ersten Wahl, bei der ersten freien Wahl 1990-91 die Beteiligung bei knapp 90%, 87-88% in etwa, und bei der letzten Wahl 2016 knapp 38-39%. Also man kann schon sagen, und da ist sich die Wissenschaft relativ einig, dass der Trend ja abwärts geht.
Ist das tatsächlich so? Bei der letzten Bundestagswahl 2017 gab es ja einen deutlichen Knick nach oben, plus 5% mehr, 76% Wahlbeteiligung gegenüber 71 2013, 70 2009. Da könnte ja eine Trendwende dahinter stecken.
Ah, also das Argument hört man häufig, das Argument ist auch relativ gut, ich sag mal, durchforscht, auch im internationalen Bereich. Also es gibt hin und wieder immer mal so einen Knick, also das ist jetzt kein linearer Trend nach unten, das gibt es fast nie. Also bei der letzten Bundestagswahl kann man, wie gesagt, 4-5 Prozentpunkte kann man mit oben drauf rechnen. Man glaubt, dass Mobilisierung dahinter steckt und vor allen Dingen Mobilisierung der AfD, die recht ja erfolgreich ehemalige Nichtwähler mobilisiert hat. Man geht aber zumindest in der Forschung davon aus, dass auch mit diesen 5% in etwa dann auch wirklich schon das Maximale rausgeholt wurde. Also ich persönlich, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben dürfte, ich würde eher davon ausgehen, dass langfristig die Beteiligungsraten weiter runtergehen.
Nun ist die Wahlbeteiligung ja nicht bei allen Wahlen gleich. Mhm. Also bei Bundestagswahlen doch insgesamt viel höher als etwa bei Kommunalwahlen. Woran liegt sowas?
Ja. Also da gibt es zwei Forscher, die heißen Reif und Schmidt, die hatten 1980 eine Publikation auf den Weg gebracht und mit dieser Publikation das sogenannte Second-Order-Elections-Modell bekannt gemacht. Das heißt, dass die Wähler schon ganz genau kalkulieren, welche Wahl ist für mich wichtig, welche Wahl ist für mich unwichtig, welche Wahl empfinde ich persönlich beziehungsweise die Auswirkungen dieser Wahl als sekundär. Und man weiß aus der Wahlforschung, auch aus der Wahlkampfforschung, dass vor allen Dingen Nationalwahlen, also Parlamentswahlen auf nationaler Ebene beispielsweise, als besonders wichtig empfunden werden. Aber sogenannte Sekundärwahlen wie Landtagswahlen, Kommunalwahlen oder Europawahlen eher als ja sekundär, als unwichtig empfunden werden. Da denken die Leute, Mensch, irgendwie geht es da um nichts. Da geht es vielleicht auf der Kommunalebene nur um irgendeinen Kreisverkehr oder um Erhalt von irgendwelchen Freibädern. Das ist den Leuten, kurzum gesagt, relativ egal. Aber wenn man denn mal sich die mediale Berichterstattung anschaut, dann findet die ja vor allen Dingen zu Nationalwahlen statt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich. Wird da ja auch am meisten Geld investiert, also von den Parteien. Also die Wahlkampffinanzierung ist da natürlich auch ungleich höher. Und das mobilisiert die Leute.
Wenn denn die Theorie sagt, dass die Leute bei Wahlen, die sie als weniger wichtig empfinden, also Kommunalwahlen gegenüber Bundestagswahlen zum Beispiel, weniger zur Wahl gehen. Gibt es denn auch eine Theorie, einen Forschungsstrang, der sich mit dem Rückgang der Bedeutung der Bundesparlamente beschäftigt? Denn das wäre ja eine mögliche Konsequenz daraus. Die werden als weniger wichtig wahrgenommen. Deswegen gehen die Leute weniger zur Wahl.
Ja, also Sie meinen, ob es auch für die Bundeswahlen, also für die Wahlen auf Nationalebene, ob es da theoretische Erklärungen gibt? Ja, die gibt's. Drei sind da relativ populär. Die haben sich in der Wissenschaft zumindest den einschlägigen Publikationen nach durchgesetzt. Also warum überhaupt eine sinkende Beteiligung? Wie können wir das Ganze theoretisch uns erklären? Zum einen haben wir die Generationsschule, so nenne ich es mal. Das sind eigentlich alles englischsprachige Begriffe. Ich probiere die mal wahrscheinlich mehr schlecht als recht ins Deutsche zu übersetzen. Dann haben wir die sogenannte Charakter-Competition-Schule und Nummer 3 noch so eine Mobilisierungsschule, ja, die also jeweils Denkschulen, Denktraditionen, die dahinter stecken. Ich möchte ganz kurz erläutern. Generationsschule, die sagt, dass vor allen Dingen die jüngere Generation aufgrund niedriger Parteibindung, man spricht in der Politikwissenschaft auch von Parteiidentifikation, einer hohen Individualisierung und vor allen Dingen einer niedrigen Wahlnorm, ja, und einem recht geringen politischen Interesse tendenziell weniger wählen geht. Nochmal zum Begriff Wahlnorm. Wahlnorm ist sowas wie die...
Das gehört sich so.
Genau, die gefühlte Bürgerpflicht, ja, also die gefühlte Bürgerpflicht, Mensch, ich möchte was für unsere Demokratie leisten, meine Möglichkeiten sind begrenzt, aber ich kann zumindest wählen gehen, mich aktiv bei Wahlen beteiligen. So viel zur ersten Schule, die auch relativ, zumindest in Publikationen nach, relativ populär ist und auch gute Erklärungsfaktoren liefert. Die zweite Schule, die Charakter-Competition-Schule, ja, die sagt, dass nicht die Wähler, die wählenden Personen, also die jungen Menschen zum Beispiel, sich im Charakter verändert haben, sondern die sagen, die Wahlen an sich haben sich verändert. Also der Charakter der jeweiligen Wahlen hat sich gewandelt mit der Zeit. Der Wahlkampf wird tendenziell als langweilig empfunden. Es wird bei den Parteien viel, viel mehr, bei den Politikern viel mehr auf Konsens gesetzt, ja, als auf wirklich Wahlkampf. Es werden keine Positionen seitens der Parteien vertreten, die wirklich polarisieren, sondern man sieht, und das auch relativ deutlich im Vergleich über die Zeit hinweg, dass viele Parteien dann eher ja, so ein bisschen zur Mitte tendieren und vor allen Dingen auf Konsens aus sind. Das ist Schule Nummer 2. Schule 3 hatte ich ja auch erwähnt, die Mobilisierungsschule, die sagt aus, dass die sogenannte Gruppenmobilisierung durch traditionelle Institutionen wie Gewerkschaften und Kirchen mit der Zeit nachgelassen hat, beziehungsweise kaum noch stattfindet. Ja? Wenn wir mal überlegen, Gewerkschaften, die haben auch ja damit zu kämpfen, dass die Mitglieder weniger werden, und die großen Kirchen, weiß man ja auch, haben ebenso Probleme, sogar noch ein Stück weit deutlicher. Und man geht, zumindest diese Denkschule geht davon aus, dass diese traditionellen Institutionen immens wichtig sind, um Leute zu politisieren einerseits und zu mobilisieren andererseits. Ja, also das sind so drei, ich sag mal, recht populäre Schulen, die sich durchgesetzt haben, um sinkende Wahlbeteiligung an sich dieses Phänomens zu erklären.
Also für mich knapp zusammengefasst, es ist nicht mehr so die allgemeine Verhaltensnorm, dass es sich einfach gehört, zur Wahl zu gehen. Mhm. Das ist zurückgegangen in der Verbreitung, und ansonsten kriegen die Parteien die Leute nicht mehr zur Wahl, weil die eh alle mehr oder weniger das Gleiche scheinbar wollen. Mhm. Das ist einfach langweilig und nicht mehr so sonderlich relevant. Also es liegt an den Wahlen und an den Parteien und dem, was im Angebot ist. Und zudem dazu, dass man sich bewusster entscheidet und nicht mehr einfach einer Pflicht nachgeht.
Genau, ja. Also dieses Wahlnorm-Konstrukt, diese gefühlte Bürgerpflicht, das ist den, wenn man sich jetzt mal die Veröffentlichungen anschaut, das sind häufig statistische Analysen, die da durchgeführt werden, da werden Umfragedaten analysiert, und dieses Wahlnorm-Konstrukt, das hat immer meistens zumindest den mit Abstand stärksten Effekt, ja, auf die Wahlwahrscheinlichkeit, also ob jemand wählen geht oder nicht. Da ist Wahlnorm ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da können wir wirklich sagen, also dieses Wahlnorm-Ding, so nenne ich das jetzt mal, ja, diese gefühlte Bürgerpflicht, die hat definitiv mit der Zeit an Erklärung stärker eingebußt. Also die Leute haben nicht mehr diese verinnerlichte Bürgerpflicht. Das ist vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten, und da ist sich auch die Forschung relativ einig, ein Stück weit zurückgegangen. Und das kann auf jeden Fall zu einem immensen Anteil dann die Nichtwahl erklären.
Sie hatten ja gerade schon das jüngere Volk angesprochen, also die Jungen, die nicht so gerne mehr wählen gehen. Da gibt es ja Vorurteile über quasi den Nichtwähler an sich. Man sagt ja, der ist jung, dumm und arm. Und jetzt wäre so die Frage, gibt es denn in der Forschung eine Charakterstudie über den Nichtwähler an sich? Also was sagt denn die Forschung? Wie sieht denn der typische Nichtwähler eigentlich aus?
Also es gibt immens viele Publikationen, die sich der in Anführungszeichen Gruppe der Nichtwähler annähern. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt nicht den in Anführungszeichen Nichtwähler. Häufig hört man immer den Begriff der Partei der Nichtwähler. Dieser Begriff der Partei der Nichtwähler ist eigentlich irreführend, weil Partei würde ja eigentlich bedeuten, dass die Menschen dann, was zumindest bestimmte Muster anbelangt, gleich sind, Einstellungsmuster gleich sind, aber wir haben es bei den Nichtwählern mit einer sehr, 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 sehr heterogenen Gruppe zu tun. Ja? Da werden häufig in der Forschung sogenannte Cluster-Analysen durchgeführt. Da liegen mir jetzt auch ein paar vor, oder da habe ich direkt auch ein paar vor Augen. Und da hat man eigentlich immer ganz spannende Ergebnisse. Also verschiedene Wählergruppierungen, wo man eigentlich sagen würde, Mensch, das sind aber eigentlich völlig unterschiedliche Leute, die aber eigentlich alle eins ein, die gehen nicht wählen. Da haben wir zum Beispiel enttäuschte Arbeiter. Ja? Da haben wir völlig gesellschaftlich isolierte oder völlig politisch Desinteressierte, die aber nicht gesellschaftlich isoliert sind. Ja? Dann haben wir junge Individualisten ohne Wahlnorm, ohne Gemeinschaftssinn. Da haben wir die klassischen Hedonisten ohne Wahlnorm oder mit einer ganz gering ausgeprägten Wahlnorm, aber ohne Gemeinschaftssinn. Und dann haben wir ja völlig Verdrossene auch noch. Wir haben eine relativ große Gruppe an politisch völlig Verdrossenen, die sich noch nicht mal mehr von Protestparteien repräsentiert fühlen, sich beziehungsweise von denen mobilisieren lassen. Also worauf ich hinaus möchte, die Gruppe der Nichtwähler ist total heterogen. Meiner Meinung nach kann man nicht von einer Partei sprechen, weil dieser Begriff ist irrelevant. Man könnte da noch ein bisschen gröber differenzieren. Es gibt chronische Nichtwähler, die wirklich über mehrere Wahlen hinweg nicht gewählt haben. Und es gibt temporäre Nichtwähler, die vielleicht mal wählen und dann mal wieder nicht wählen. Also da müsste man auf jeden Fall auch noch differenzieren.
Wie viele so chronische Nichtwähler haben wir im Vergleich zu denen, die ja wenigstens ab und zu zur Wahl gehen?
Die Gruppe der chronischen Nichtwähler, da müsste man natürlich differenzieren, was heißt chronisch, wo fängt der Begriff chronisch an, bei einer Wahl, bei zwei Wahlen oder bei drei Wahlen, aber der Forschung nach wird die Gruppe der chronischen Nichtwähler größer mit der Zeit, aber die Leute wechseln auch häufiger, ja, die wechseln häufiger die Lager. Mal wird die CDU gewählt, mal wird die SPD gewählt, ach Mensch, ich kann auch noch mal die Grünen wählen, aber jetzt bei der nächsten Wahl muss ich niemanden wählen. Also das hat man auch gesehen in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Leute einfach nicht mehr so eine feste Parteiidentifikation, keine feste Parteibindung haben, was dazu führt, dass die Leute häufiger unterschiedlich wählen oder auch mal ins Lager der Nichtwähler abrutschen.
Das hat ja dann auch direkte Auswirkungen auf die Wahlergebnisse, wenn man dann zum Beispiel die 5%-Hürde betrachtet. Wird es wiedergespiegelt, wenn sich ganz viele entscheiden, plötzlich nicht mehr wählen zu gehen?
Würde man meinen, auf jeden Fall. Da gibt es aber auch einen eigenen Forschungsstrang, der durch Simulationsrechnungen mal simuliert hat. Mensch, wenn wir denn jetzt sämtliche Nichtwähler zur Wahl mobilisieren könnten, würde das dann einen Unterschied machen? Würden da eventuell Regierungskonstellationen anders aussehen? Und da
ist eine spannende Frage.
Die Forschung relativ einig, dass die Unterschiede wirklich nur ganz, ganz gering wären. Ja, also wenn man denn, also häufig wird argumentiert, ja Mensch, da haben vor allen Dingen linke Parteien drunter zu leiden unter den Nichtwählern, ja, weil die Nichtwähler ja vor allen Dingen, wenn sie denn wählen würden, würden sie eher linke Parteien wählen. Aber wenn man es dann mal wirklich simuliert, wären da dann letztlich, was die Regierungskonstellation anbelangt, die Unterschiede wirklich nur marginal, also sehr, sehr gering.
Was bedeutet, dass in den Nichtwählern nicht ein irgendwie geartetes, zum Beispiel besonders rechtes oder besonders linkes Wählerpotenzial, Wählerreservoir schlummert, das nur durch ein entsprechendes Angebot mobilisiert werden würde, sondern wenn diese Menschen tatsächlich zur Wahl gehen würden, so meint man, wären die Wahlergebnisse im weitestgehenden so, wie sie bereits jetzt sind.
Genau, also da würde kein politisches Lager insbesondere von profitieren, so auszudrücken. Genau, also da, also an dem eigentlichen Bild, an dem Abbild letztlich würde sich nicht wirklich was ändern. Aber dieses Argument hört man häufig, dass vor allen Dingen linke oder vor allen Dingen rechte Parteien profitieren würden, das stimmt aber nicht. In dem Zusammenhang gibt es einen schönen eine weitere Schule, ein Modell. Ja, das ist das sogenannte, wie soll ich es übersetzen? Civic Voluntarism Modell heißt es, ja, von Brady, Schlossmann und Werber, damals auf den Weg gebracht. Die haben sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schönes Zitat, also auch sehr, sehr berühmt geworden in der Wahlforschung. Warum gehen Menschen nicht wählen? Because they can't, because they don't want to, or because nobody asked. Ja, das sind im Prinzip drei Aspekte, auf das dieses Zitat abspielt. Drei Modelle. Einmal das Ressourcenmodell, Bildung, Einkommen. Zeit brauche ich, ja. Das zweite, also because they don't want to, ist das sogenannte, zielt ab auf das Engagement, auf das Engagementmodell, also politisches Interesse. Wenn ich das nicht habe, gehe ich auch nicht wählen, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sie überhaupt wählen gehen. Und Mobilisierung, darauf zielt eben der letzte Punkt ab, because nobody asked. Wenn ich nicht mehr mobilisiert werde durch Parteien, durch Vereine, durch meine Nachbarschaft, durch Kirchen, durch Gewerkschaften, dann gehe ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben nicht wählen.
Gibt es denn in der Forschung da bereits konkrete Ansätze, wie genau diese Gruppe mobilisiert werden kann?
Also es ist schwierig, definitiv, würde ich sagen, so chronische Nichtwähler zu mobilisieren. Also da würde ich fast sagen, es gibt immer eine gewisse Gruppe, eine bestimmte Gruppe an Menschen, die nicht wählen geht. Die kriege ich auch nicht mehr vor die Urne gezogen, die kriege ich nicht mobilisiert. Aber worauf ich hinaus möchte, der eigentliche Schlüssel, wie man so schön sagt, ist Bildung und ist die Wahlnorm. Und da müssen wir ein Stück weit früher ansetzen, ja, weil es gibt in der Forschung ein weiteres Argument, das besagt, dass Nichtwählen erlernt ist, ja, und dass der ganze Wahlprozess, die Wahlteilnahme ist auch erlernt. Es ist immens wichtig, dass vor allen Dingen junge Leute es lernen zu wählen, weil wenn vor allen Dingen junge Leute bei den ersten ein, zwei Wahlen ist versäumen, daran teilzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immens hoch, dass die dann auch bei den darauffolgenden Wahlen sich nicht beteiligen werden. Deswegen sollte man meiner Meinung nach vor allen Dingen schon in der Schule oder noch früher anfangen, den Menschen wieder sowas, den jungen Menschen sowas wie Gemeinsinn mit an die Hand zu geben. Es funktioniert auch nicht, wenn man nicht über Politik spricht. Ja, ich kenne es ja bei mir selbst aus dem Unterricht. Wenn ich mal meine Studis frage, wie häufig die sich zu Hause über Politik unterhalten, da gibt es immer so zwei, drei, die aufzeigen ja hin und wieder mal. Die meisten sagen ja nie. Und dann frage ich auch mal nach, wie ist denn das mit der Wahlnorm bei Ihnen? Da sind auch ganz viele, die sagen, ja, habe ich eigentlich nicht. Und ich glaube, letztlich ist das der Schlüssel. Ja, also wenn man den Leuten von früh auf, den Kindern, den Jugendlichen, sowas wie Gemeinsinn vermittelt, ja, wenn dieses Konstrukt Wahlnorm, über das wir am Anfang gesprochen haben, wenn das wieder ein Stück weit verstärkt wird, dann kann man das auch ja verhindern von vornherein, dass Leute ins Lager der Nichtwähler abdriften.
Also sollte das Nichtwählen Bußgeld bewährt werden? Also ein Knöllchen für Nichtwähler. Wäre das ein Weg?
Also das wäre auf jeden Fall ein Weg, definitiv. Also wenn es wirklich nur darum geht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, dann könnte man natürlich über sowas wie eine gesetzliche Wahlpflicht nachdenken. Ja, weil eine gesetzliche Wahlpflicht führt definitiv dazu, und da ist sich die Forschung auch relativ einig, dass dadurch die Beteiligungsraten angehoben werden. Wir denken da jetzt mal an Luxemburg oder an Belgien oder an Australien. Also die hatten Beteiligungsraten, da würden wir hier nur so von träumen. Aber inwiefern dann die Sanktionierung letztlich eine Rolle spielt, ist dann auch zumindest in der Forschung noch relativ umstritten. Da gibt es die einen, sagen, also es muss sanktioniert werden, definitiv. Wenn nicht sanktioniert wird, dann nutzt auch die gesetzliche Wahlpflicht nichts. Dann gibt es wieder andere Forschende, die sagen, eigentlich ist die Sanktionierung in dem Zusammenhang eher sekundär. Es gibt sowas wie ein kollektives Gedächtnis, wenn die Leute wissen, es gibt sowas wie eine gesetzliche Wahlpflicht, ganz gleich, ob die jetzt sanktioniert wird oder nicht, dann führt alleine das schon dazu, dass die Leute vermehrt wählen gehen. Ja. Wie kann man es ansonsten noch mobilisieren? Also was wirklich gut, sehr, sehr gut funktioniert, zumindest der Forschung nach, ist sowas wie sozialer Druck. Ja, das knüpft so ein bisschen an das Konstrukt Wahlnorm an. Wenn die Menschen das Gefühl haben, oh je, es wird transparent gemacht, mein Nachbar weiß, meine Nachbarschaft weiß, dass ich nicht gewählt habe, dann führt das dazu, dass die Leute fast alle wirklich ihre Stimme abgeben. Ja, weil die das Gefühl haben, okay, eigentlich gehört sich das ja für einen guten Bürger, die Stimme abzugeben, sich bei der Wahl zu beteiligen. Mir ist es ja fast peinlich, wenn ich nicht bei der Wahl teilnehme, wenn es transparent gemacht wird. Da könnte man eventuell mitarbeiten. Das wird natürlich dann schwierig, weil wir sowas wie ein Wahlgeheimnis haben. Ansonsten, was auch gut funktioniert, also das hat man in Experimenten zeigen können, wenn man die Leute noch mal kurz vor der Wahl dran erinnert, also noch mal postalisch anschreibt, bitte nicht vergessen, wählen zu gehen, dann kann auch das auf dem letzten Drücker nochmal durchaus mobilisieren. Also mit anderen Worten, man muss den Leuten schon mal vielleicht nochmal so einen kleinen Tritt in den Hintern geben, dass es
ein bisschen auf die Füße treten.
Nicht kontraproduktiv.
Ja, okay.
Wenn es ums Wählen geht.
Auf die Füße treten und in Richtung Wahlkabine schubsen.
Ich wollte nur vielleicht noch ganz kurz mit einem positiven Blick in die Zukunft schließen. Und zwar, wenn wir betrachten, dass jetzt aktuell auch immer mehr junge Menschen auf die Straße gehen, um ihre politischen Ansichten und Überzeugungen kundzutun, jetzt sei es im Rahmen von Fridays for Future Bewegung oder der aktuellen Black Lives Matter Debatte. Könnte das vielleicht ein Indiz sein, dass doch die junge Generation vermehrt wählen gehen wird und die Wahlbeteiligung nicht weiter sinken wird? Wie schätzen Sie das ein, Herr Althoff?
Es wäre wünschenswert, es muss aber nicht miteinander einhergehen.
Ja.
Auch da ist die Forschung noch so ein bisschen, ich sag mal, zweigeteilt. Einerseits gibt es das Argument, das besagt, es sind ja eh immer die typischen Verdächtigen, die sich politisch beteiligen, ganz gleich in welcher Form. Die gehen wählen, die sind bei Bürgerhaushalten dabei, die protestieren auch oder die sind bei Unterschriftenaktionen zugegen. Da gibt es das andere Argument in der Politikwissenschaft, das besagt, gerade die jüngeren Leute haben so ein bisschen den Sinn für die konventionelle politische Beteiligung verloren. Die sind eher bei Protestmärschen dabei, die sind bei Online-Aktivitäten zugegen, die sind bei Unterschriftenaktionen dabei, aber die versäumen es trotzdem, wählen zu gehen. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt auch selbst gespannt, wie sich das in Zukunft verhält. Man würde ja meinen, da hat wieder so eine, ich sag mal, Politisierung stattgefunden. Aber ob dann letztlich die Wahlbeteiligung davon wieder ansteigt, ja, ob die Beteiligungsraten davon betroffen sind, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich bin gespannt.
Das bleibt dann abzuwarten.
Ja, das absolut. Und da sehe ich dann auch ein bisschen, da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, die Schulen in der Pflicht, die Parteien in der Pflicht, die Lehrer in der Pflicht, aber natürlich auch die Eltern in der Pflicht, dass man da wirklich hinarbeitet und diese auch konventionelle Politisierung der jungen Menschen dann nicht außen vor lässt.
Dieses fehlende Gemeinsinn-Thema, das hatten wir gar nicht weiter vertieft. Das finde ich selber persönlich recht spannend. Was misst man, was fragt man, wenn man versucht festzustellen, haben die einen Gemeinsinn, die Leute?
Ja, ja.
Worum geht's da?
Ja, da werden so Dinge abgefragt, also Wichtigkeit von Gemeinschaft, Wichtigkeit von Verein, Wichtigkeit von Familie, Ehrenamt. Ja, also ob die Leute sich ehrenamtlich engagieren bei solchen Institutionen. Und da sieht man halt, dass das auch wirklich einfach nachgelassen hat mit der Zeit. Und ich habe ja tagtäglich mit Vertretern aus den Kommunen Niedersachsens zu tun. Wir sind ja so eine Verwaltungshochschule und die sagen, denen ist das Ehrenamt weggebrochen, komplett. Ja, und die kriegen die Feuerwehren nicht besetzt. die Freiwillige Feuerwehr. Da müssen Leute zwangsrekrutiert werden aus der Bevölkerung, weil es keiner mehr machen möchte. Oder die Vereine, die suchen händeringend nach Fußballtrainern beispielsweise. Ja, oder also nicht nur Fußballclubs, sondern auch andere Sportstätten haben einfach das Problem, dass die keine Nachfolger mehr finden. Also die jungen Leute sind dann eher mit anderen Dingen beschäftigt, aber wollen sich nicht mehr für die Gemeinschaft engagieren.
Also das kann ich aus dem, was ich so höre, absolut bestätigen, dass gerade diese verantwortungsvollen und dauerhaften Aufgaben, die dann so Vereinsvorsitzende, Trainer und so weiter haben, dass sehr schwer ist, dafür Menschen zu finden. Ich habe aber umgekehrt den Eindruck, dass die kurzfristige Hilfs- und Engagementbereitschaft extrem hoch ist. Also wenn es darum geht, Corona, Nachbarschaftshilfe, da gehen Wogen durch zum Beispiel Studentenwohnheime und sagen, oh, wir müssen unbedingt und wir machen dann Zettelaktionen und sind am Ende eher frustriert, dass sie gar nicht so viele Menschen finden können, denen sie helfen wollen, wie sie helfen haben. Was auf der einen Seite bedeutet, dass es so eine Hilfs- und Engagementbereitschaft für andere scheinbar doch noch gibt, dass es aber sich in ganz anderen Formen Bahn bricht. Man könnte jetzt hingehen und überlegen, geht es dabei im Grunde genommen vor allen Dingen um so kurzfristige auch soziale Anerkennung. Ich bin hilfsbereit und ich erfahre dadurch, dass ich jemanden helfe, für mich selber Bestätigung oder allein dadurch, dass ich mich dazu bekenne, hilfsbereit zu sein, kriege ich kurzfristig Anerkennung. Pfadfinderpunkte könnte man sagen. Ne? Zack, zack, jeden Tag eine gute Tat und dafür kriege ich eine soziale Anerkennung. Dass sowas im Vordergrund steht, würde ja auch die Kultur der Likes und Upvoting passen.
Absolut, ja, absolut, ja.
Und die dauerhaften und länger verpflichtenden Tätigkeiten meidet man dann eher.
Ja, würde ich direkt unterschreiben. Also ich kann nur das wiedergeben, was ich da so häufig höre, aber diese klassischen Ämter, vielleicht hat auch einfach, wie Sie sagen, nur so eine Verschiebung stattgefunden. Ich möchte den Leuten gar nicht mal unbedingt ihr generelles Engagement irgendwie so absprechen. Das wäre vielleicht auch unfair in dem Zusammenhang, aber wir hatten ja auch über diese konventionelle Beteiligung, sprich Wahlbeteiligung, gesprochen. Vielleicht sind davon auch diese konventionellen Ämter gleichermaßen betroffen. Freiwillige Feuerwehr, Vorsitzende für Sport- und Erholungsvereine. Also das, wo, wie Sie gesagt haben, was mit viel Verantwortung, aber auch mit Arbeit verbunden ist, das sind vielleicht dann Ämter, die eher gescheut werden, wo vielleicht auch die soziale, die Anerkennung dann vielleicht nicht so hoch ist, weil es vielleicht auch ein Stück weit Ämter sind, die vielleicht jetzt nicht so sexy sind nach außen hin. Ja, die haben dann vielleicht auch so ein bisschen was Piefiges, so ein bisschen was vielleicht auch ein bisschen was Konservatives. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jüngere Leute sich vielleicht damit nicht so gerne in Verbindung lassen bringen wollen. Ja.
Vielen Dank, Herr Althoff. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Martin Althoff vom Niedersächsischen Studieninstitut von der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover als unser Gesprächspartner zum Thema Nichtwähler. Interessant war der Hinweis, wählen muss man lernen. Das scheint so einfach zu sein. Man geht hin, Kreuz machen kann so schwierig nicht sein. Erststimme, Zweitstimme bei den Bundestagswahlen, Zettel zusammenfalten in den Briefumschlag und dann abgeben, das ist so schwierig nicht. Aber es hängt noch viel mehr damit zusammen. Und ich denke, das ist eine interessante Frage, der wir nachgehen sollten. Was bedeutet denn eigentlich wählen lernen?
Genau, wie erlernt man eigentlich diese Bürgerpflicht?
Wann sind Sie zum ersten Mal wählen gegangen?
Sofort, als ich 18 wurde. Damals habe ich noch in einem kleinen Ort gelebt und es wäre aufgefallen, wenn man nicht wählen gegangen wäre. Ich glaube, also meine Eltern hätten mir tatsächlich was erzählt. Wäre ich nicht in die Wahlkabine gegangen.
Ah, so genau können Sie sich auch nicht mehr dran erinnern.
Ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen, obwohl ich noch jung bin.
Ich kann mich nicht mehr daran.
Ja, wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie es denn gelernt?
Tja, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war die Wahlbeteiligung bei uns in der Familie zur Wahl zu gehen, eine absolute Selbstverständlichkeit.
Jetzt möchte ich ganz herzlich Gerald Wolf von Juniorwahl vorstellen. Er ist Vorstand des Vereins Cumulus e.V., welcher seit 1999 die Juniorwahl durchführt. Und hier wird ein real simulierter Wahlakt für Schüler und Schülerinnen ermöglicht. Und somit können diese demokratische Teilhabe erleben. Herr Wolf, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Jetzt würden wir ganz gerne von Ihnen erfahren. Was machen Sie denn überhaupt, beziehungsweise das Projekt? Und wie läuft eigentlich so eine Juniorwahl ab?
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Wir machen das Projekt seit 1999. Vielleicht auch mal ganz kurz was zur Entstehung. Wie kommt man auf so eine Idee? In erster Linie dadurch, sich an seine eigene Schulzeit zu erinnern. Also das Thema ist nicht neu. Wir haben das Rad damit auch nicht in irgendeiner Form neu erfunden. Auch wir haben in der Schule schon gewählt. Das war dann meist so, man hat sich dann aus seinem Block einen Zettel abgerissen, sollte eine Partei raufschreiben, dann wurde die Tafel umgeklappt, dann wurde eine Strichliste gemacht, dann war das Ergebnis da. Also es war schon spürbar, dass bei dieser Idee mehr Potenzial drin steckt. Und irgendwann, beziehungsweise im Jahr 1998, saß Professor Falter in einer bekannten Talksendung in der ARD und hat von seiner Erfahrung aus den USA gesprochen, von dem Projekt Kids Voting. Und dass eben dort sehr früh, eben auch schon in der Schule, im Kindes-, im Jugendalter wählen gehen geübt wird. Und ja, in dem Moment war dann die Idee Juniorwahl geboren. Wir haben uns dann auch sehr früh an die Professoren gewandt, die in den USA dort wissenschaftliche Begleituntersuchungen gemacht haben von der Universität Stanford. Und hatten dann da in unserer jugendlichen Euphorie auch ja, eben gesagt, was wir vorhaben und eben mit Wahlakt und allem drum und dran. Und da weiß ich noch sehr genau, wie der eine Professor meinte, also liebe Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr mit einem Wahlakt alleine irgendetwas bewirken könnt, dann könnt ihr euch das abschminken. Entscheidend ist die politische Bildung. Entscheidend ist die Vor- und Nachbereitung im Unterricht. So, und dann haben wir uns auf unseren Hosenboden gesetzt, weil natürlich auch in unserer Truppe, also wir sind ein gemeinnütziger, überparteilicher Verein, klassisches bürgerschaftliches Engagement. Uns fehlte und fehlt nach wie vor jegliche Form der institutionellen Finanzierung. Wir haben die Sachen einfach gemacht, weil wir es wollten. Und haben dann erstmalig die didaktische Konzeption entwickelt. Und ich sage es deswegen, weil das das Wichtigste ist. Also wir die Juniorwahl ist ein Zwei-Säulen-Modell. Auf der einen Säule, und das ist die wichtigste, geht es eben um den Unterricht, um die Vor- und Nachbereitung. Und auf der zweiten Seite, die zweite Säule, ist eben der Wahlakt. Der Unterricht wird von den Lehrkräften vorbereitet und durchgeführt. Das Ganze wird von uns stets mit ja, didaktischen Materialien speziellen begleitet. Und dann ist es im besten Falle so, dass die Schülerinnen und Schüler selbst den Wahlakt organisieren. Sie werden selber Wahlhelfer mit allem, was dazugehört, Wahlkabinen, Wahlurnen, Wählerverzeichnis, also wirklich mit allem, was dazugehört. Und ja, organisieren auf diese Art und Weise oder erleben, wie Demokratie organisiert werden muss. Ja, und am Ende des Unterrichts, der so durchschnittlich 5 bis ja, 8 Unterrichtsstunden dauert zum Thema, je nachdem, was ansteht, ob Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl oder Kommunalwahl, findet dann der Wahlakt statt. Und ja, also der ist eben wirklich absolut originalgetreu. Insofern ganz entscheidend, dass es hier eben auch um eine wirkliche Simulation geht. Ja, und dass eben am Ende des Unterrichts nicht eine Klassenarbeit geschrieben wird, sondern das Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht wird. Das schafft eben eine sehr hohe Motivation, schafft eben einen sehr hohen Anreiz. Ja, und so hat sich die Juniorwahl seit 1999 zum größten Schulprojekt in Deutschland entwickelt. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl 3.500 Schulen, 1 Million Schülerinnen und Schüler, mussten sogar noch 500 Schulen absagen, weil wir dafür die Finanzierung nicht stemmen konnten. Also die Kosten für die Teilnahme einer Schule liegen bei 250 Euro. Und es ist so, dass wir, dass die Teilnahme für die Schulen grundsätzlich immer kostenlos ist. Also wir sorgen dafür, dass eben die Finanzierung da ist, arbeiten da vor allem mit öffentlichen Trägern zusammen, von Landtagen, dem Deutschen Bundestag über Kultusministerien und dann eben aber auch Landeszentralen und vor allem auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und auf der Ebene, ja, bauen wir das Projekt seit 20 Jahren aus und ja, hat sich eben sehr, sehr groß entwickelt.
Scheint ja auch eine starke Faszination davon auszugehen und es für das Erleben sehr wichtig zu sein, diesen Wahlakt so echt wie möglich zu erleben und auch selber zu organisieren. Aber der Professor aus den USA, von dem Sie eben erzählt haben, hat Ihnen gesagt, der Wahlakt selber ist es nicht, sondern ja, das Drumherum offenbar. Sie haben gesagt, Sie schaffen es über das Projekt, über vielleicht 8, 9 zusätzliche Schulstunden in die Schule reinzubringen. Was muss denn da besonders vermittelt werden? Was ist denn in diesem Feld der politischen Bildung in der Schule im Unterricht das Wichtigste?
Also was ganz wesentlich, und das gilt aus meiner Sicht, großer wichtiger Erfolgsfaktor für funktionierende und gute Schulangebote. Ja, also um das auch deutlich zu sagen, sind nicht wir, die die Juniorwahl sind und machen, sondern wir bieten den Lehrkräften ein Instrument für den Politikunterricht an. Das ist ganz entscheidend. Lebendig wird das Projekt in den Schulen durch das Engagement der Lehrkräfte im Zusammenspiel mit den Schülerinnen und Schülern. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei, ne? Dass wir uns eben auch als Instrument verstehen. Und was also aber auch ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, ist die Tatsache, dass die Jugendlichen merken, dass sie ernst genommen werden. Und dieses Ernstnehmen wird eben hier auch durch den Wahlakt, der absolut realitätsgetreu gemacht wird, vermittelt. So, das bedeutet, wenn Sie jetzt sagen würden, so hier ist ein Stimmzettel, mach mal dein Kreuz. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht vorbereitet. Dann ist es etwas, wo man einfach als Jugendlichen auch total mit überfordern würde und was in die total falsche Richtung gehen würde. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mein Kreuz mache, dann möchte ich auch wissen, warum ich mein Kreuz mache, was das bedeutet und auch natürlich, wen ich wähle. Das ist ja auch eine Form der Übertragung der Verantwortung. Insofern liegt im Unterricht, das sind genau die Punkte, also wir, das Unterrichtsmaterial, was wir eben als Anregung für die Lehrkräfte mit anbieten, geht dann erstmal ganz allgemein, ist ein Modulsystem und als Beispiel im ersten Modul geht es um das Thema Demokratie allgemein. Was bedeutet Demokratie? Was sind die Möglichkeiten der Teilhabe? Welche Funktion hat es? So, und wenn ich jetzt dann natürlich auch, wenn es jetzt um eine Landtagswahl geht, dann muss ich auch erklären, okay, was wird denn eigentlich gewählt? Aha, der Landtag. Okay, was haben wir da für ein Wahlsystem? Aha, wir haben eine Erststimme, eine Zweitstimme. All die Faktoren sind natürlich wichtig, um auch mal deutlich zu machen, um welche Institutionen es geht. So, und dann um den Punkt, sich mit den Inhalten der Kandidierenden und der Parteien auseinanderzusetzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze über Internetrecherche, Wahlplakate, die analysiert werden können. Auch der Wahlomat ist ein Hilfsinstrument, um sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen können im Unterricht selber eigene Fragen entwickeln oder Themen für sich lokalisieren, die ihnen wichtig sind, dann in Parteiprogrammen danach schauen, wie die einzelnen Positionen sind. So, und auf der Basis ist dann eben auch eine Vorbereitung da, sodass das Ganze dann bei einem Wahlakt auch Sinn macht. Also ein Kreuz, gute Vorbereitung bringt einfach nichts und ist absolut kontraproduktiv.
Uns interessiert heute das Thema Nichtwähler ganz besonders und das Projekt Juniorwahlen ist ja etwas, was junge Menschen, die noch nicht wählen dürfen, denen das, die Demokratie, das Wählen gehen, ja, sozusagen beibringt. Sie haben das Projekt auch evaluieren, wissenschaftlich begleiten lassen. Was weiß man denn darüber, welche längerfristigen Effekte so ein Projekt für die jungen Menschen hat?
Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ein Mensch in seinem Leben die ersten 2 bis 3 Male wählen gegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Rest seines Lebens wählen geht, über 50-60%. Also signifikant höher als zu denjenigen, die nicht die ersten 2-3 Male wählen gegangen sind. Wir reden hier über ein Phänomen der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit durch Selbstverständlichkeit der demokratischen Teilhabe zu ersetzen, das ist etwas, was einfach eine große Herausforderung auch für uns als Gesellschaft da ist. Es gibt mittlerweile auf kommunaler Ebene teilweise keine Bewerberinnen und Bewerber für bestimmte Ämter. Also wir haben hier eine ganz große Herausforderung in der Zukunft, die Selbstverständlichkeit demokratischer Teilhabe und auch die Übernahme von Verantwortung in bestimmten Ämtern und Funktionen zu übernehmen. Der Kampf gegen die Gleichgültigkeit ist auf jeden Fall eines der allergrößten Herausforderungen, die wir haben. Als wir angefangen haben, wir haben auch schon im Jahr 2000 wissenschaftliche Untersuchungen machen lassen und ist ja immer unter diesem Wortsynonym Politikverdrossenheit, was ich persönlich sehr schlecht finde und auch den Zustand eigentlich nicht richtig beschreibt. Aber Gründe für Politikverdrossenheit, da meinte der damalige Professor von der Universität Stuttgart, dass Politikverdrossenheit immer etwas mit mangelnden Kenntnissen und Vorurteilen und Vorbehalten zu tun hat, die vor allem auch in den Familien verankert sind. Und daraus entsteht Gleichgültigkeit. Ein Zitat, das ist mir nicht aus den Ohren gegangen, nämlich von Theodor Heuss, der sagte, Demokratie ist keine Glücksversicherung, sondern das Ergebnis demokratischer Gesinnung und politischer Bildung. Dieses große Gut, was wir wirklich in unserer Demokratie leben können, in unserer Freiheit, und wir brauchen uns in der Welt nur umgucken, was das für ein großes Gut ist. Es wird immer so gesagt, unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Ja, aber es ist was wirklich Großartiges, was wir wertschätzen, aber auch pflegen müssen. Wenn wir jetzt über die Juniorwahl reden, das ist ein Instrument, ein Punkt von vielen, um eine demokratische Kultur der Selbstverständlichkeit in der Schule zu leben. Da gibt es viele andere Sachen, die eben auch extrem sinnvoll sind. Ich gebe ein Beispiel, wo man erstmal gar nicht dran denkt, aber es ist die Wahl der Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Leider etwas, was total unterschätzt wird, weil das der erste Schritt ist für die Bereitschaft, auch Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen. Sie müssen mal bei Politikerinnen und Politikern fragen, wer alles Klassensprecher war. Alle. So gut wie alle.
Sie sagen also, das Zentrale und Wichtigste ist, dass Wählen und sich an der Demokratie beteiligen eine Selbstverständlichkeit wird. Dass man dem Ganzen nicht gleichgültig gegenübersteht, sondern dass es eine gelebte Selbstverständlichkeit wird. Das gilt es zu erreichen und da sind die Juniorwahlen ein gutes Instrument dafür.
Das ist richtig. Also wählen zu gehen, das ist kein Punkt, der in irgendeiner Form hinterfragt werden darf, sondern für das große Gut der Demokratie, sich auf diese Art und Weise zu beteiligen zu dürfen, das muss Selbstverständlichkeit sein, das wahrzunehmen, ja, und dem nicht mit Gleichgültigkeit zu bedienen.
Ja. Gibt es denn speziell auch bei der Juniorwahl die Nichtwähler oder gibt es eine Wahlpflicht?
Nee. Also es gibt keine Wahlpflicht. Wenn sich jemand 5 bis 8 Stunden im Unterricht auseinandergesetzt hat, dann möchte er auch wählen gehen. Also das kann man ganz klar sagen, ist aber freiwillig. Aber es ist auch so, dass in dem Moment, Stichwort Selbstverständlichkeit der demokratischen Teilhabe, dass natürlich dann auch in der Schule eine ganz andere Stimmung entsteht. Ne? So, weißt du schon, was du wählst? Also so Aspekte, ne? Es wird auf einmal zum Thema auf dem Pausenhof. Und wir haben auch Mobilisierungseffekte in die Elternhäuser hinein. Teilweise, also die Wahlbeteiligung bei den beteiligten Eltern steigt um durchschnittlich 4, teilweise bis zu 9%. Vor allem bei sozial schwachen Familien. Warum? Weil die Kinder die eigenen Eltern anregen, zur Wahl zu gehen. Wir haben von der Universität Stuttgart eine Untersuchung machen lassen. Und das war ein Panel, das heißt also mit Kontrollgruppe. Wir haben also eine Gruppe gehabt, die die Juniorwahl gemacht hat und eine, die es nicht gemacht hat. Und dann war es eine Befragung davor und danach. Und diese beiden Gruppen, die eine Gruppe, die Juniorwahl gemacht hat und die andere, die es nicht gemacht hat, wurden verglichen. Und da wurde speziell die Gruppe der Nichtwähler betrachtet. Und da konnte man feststellen, dass durch den Impuls der Juniorwahl der Anteil der Nichtwähler von 21 auf unter 7% gesunken ist.
Aber es ging hier um die Beteiligten an der Juniorwahl. Das sind doch alles Menschen, die noch gar nicht wählen dürfen.
Nein, also es wurde, man hat eine Kontrollgruppe gemacht, Schulen, die bei der Juniorwahl mitgemacht haben.
Ja.
Und Schulen, die nicht mitgemacht haben. Und dann hat man einfach gefragt, würdest du wählen gehen?
Also das Projekt Juniorwahl führt nachweislich dazu, dass die Bereitschaft, sich tatsächlich an der Wahl zu beteiligen, dass diese stark erhöht wird.
Die wollen teilnehmen und es gibt aus der jetzt repräsentativen Wahlstatistik. Und die repräsentative Wahlstatistik sind ja keine wissenschaftlichen Zahlen, sondern harte Zahlen. Mhm. Da gibt es ein Beispiel aus Bremen. Und zwar war es so, dass im Jahr 2011 in Bremen das Wahlalter für die Landtagswahl bzw. Bürgerschaftswahl auf 16 Jahre gesenkt wurde. Und dann wollte man natürlich wissen, Mensch, hat jetzt die Juniorwahl, hat die jetzt hier einen Effekt, dass ich die 16-Jährigen hinter die Wahlurne bekomme? Und was hat man gemacht? Man hat geguckt, parallel zur Bürgerschaftswahl fand auch die Wahl der kommunalen Gremien statt. 2011. Also die findet immer parallel statt. Und diese kommunalen Gremien wurden auch schon 2007 gewählt. 2007 auf kommunaler Ebene war das Wählen ab 16 schon möglich.
Ah ja.
Dass man geguckt hat, Mensch, wie haben sich denn die 16- und 17-Jährigen verhalten im Vergleich 2011 zu 2007 und was kam da raus? Da kam raus, dass die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen um 9,1% gestiegen ist. Und es wird eben maßgeblich darauf zurückgeführt, dass 2011 dieses Instrument Juniorwahl flächendeckend an Schulen eingesetzt wurde und sich eben alle Schulen bis auf eine beteiligt haben.
Nun, wenn man den Nichtwählerforscher fragt, dann weist er einen darauf hin, dass man einen ganz großen Einfluss des Bildungsniveaus auf das Wahlverhalten der Wahlberechtigten, also jetzt der Erwachsenen, kennt und feststellt. Wie ist das denn bei den Juniorwahlen? Wie funktioniert das in unterschiedlichen Schultypen, in unterschiedlichen Milieus, Lagen?
Also Punkt 1 ist, die Juniorwahl ist jetzt nicht ein Eliteprojekt für irgendeine Schulform. Im Gegenteil, sind alle Schulformen dabei. Und wir haben auch eine Gleichverteilung auf alle Schulformen, ausgenommen Grundschule, weil die nicht mitmachen. Aber ansonsten sind wirklich alle Schulformen dabei, von Berufsschulen, auch Förderschulen, die es so in der Form manchen Ländern gar nicht mehr so gibt, aber es ist wirklich alles dabei. Und was man sagen kann, Punkt 1, wissenschaftliche Untersuchungen, die wir auch jetzt gerade, eine aktuelle, die wir in einem halben Jahr veröffentlichen, man ganz klar sagen muss, dass also Hauptprofiteure der Juniorwahl nicht gymnasiale Schulen sind. Wir haben, man nennt es so einen Trickle-Up-Effekt, dass also der Wissenszuwachs gerade bei nicht-gymnasialen Schulformen extrem steigt. Und das fast sogar, oder das fast auf ein Niveau von Gymnasien geht.
Lassen Sie uns noch auf das eine Thema kommen, was sicherlich in dem Zusammenhang oft angesprochen wird. Absenkung des Wahlalters auf ein Alter unter 18. In manchen Bundesländern, Bremen haben Sie genannt, gibt es das bereits. Lassen sich aus den Erfahrungen mit dem Junior-Projekt Juniorwahlen da irgendwelche Hinweise draus ziehen?
Also wir haben 2001 im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung von der Universität Stuttgart wurde festgestellt, dass die 16, die 17-Jährigen selber gesagt haben, oh nee, also haben wir eigentlich jetzt nicht wirklich so Interesse dran, weil wir wollen erstmal wissen, was die hier eigentlich machen. Also wofür machen wir unser Kreuz? Ja, und in dem Moment ist es dann einfach auch eine Verantwortungsübertragung, die die Jugendlichen da spüren, und in dieser Verantwortung möchten sie gerecht werden, also war es eben damals 2001, und wir haben gesagt, also uns ist lieber, dass wir erstmal wissen, was wir hier machen, bevor wir es auch im echten Leben machen dürfen. Also da war es eher so, dass die gesagt haben, wir haben jetzt hier nicht wirklich ein Interesse daran, schon mit 16 wählen zu dürfen. 2001 hat sich vieles geändert, auch das Medienverhalten, sodass man einfach da auch die Zielgruppe selber aktuell befragen müsste dazu. Wir selber haben mit diesem Projekt nie eine politische Forderung verbunden hinsichtlich der Senkung des Wahlalters. Das tun wir auch nach wie vor nicht. Uns geht es um politische Bildung dabei, dass eben die Vorbereitungen da sind, die Diskussion im Wahlalter zu senken von 16, von 18 auf 16, das müssen andere führen. Also für uns ist das nicht wirklich ein Thema.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Wolf, für dieses interessante Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne.
Unsere Fragen.
Gerne.
Vielen herzlichen Dank. So.
Wunderbar. Ja, Herr Robichon, jetzt haben wir ganz schön viel zur Juniorwahl gehört.
Und zu Nichtwählern, vor allen Dingen zu Nichtwählern.
Und zu Nichtwählern natürlich. Ja, was nehmen wir jetzt eigentlich mit?
Wir nehmen mit, und das finde ich ja nun sehr erstaunlich, dass aus sowohl der Wissenschaftler wie auch der Mann aus der Praxis mit dem Schülerwahlprojekt Juniorwahlen eigentlich genau dasselbe sagen. Die Wahlnorm ist das Entscheidende. Die Selbstverständlichkeit, dass man sich an den demokratischen Beteiligungsformen, an den Wahlen beteiligt, dass man sich dafür interessiert. Das ist das, was die politikwissenschaftliche Forschung und auch der Herr Althoff in den Mittelpunkt gestellt haben, wo sie sich Gedanken darüber machen, müssen wir Bußgelder verteilen, wenn jemand... Also muss es gesetzliche Wahlpflicht geben? Wie kann man diese Wahlnorm stärken, diese Selbstverständlichkeit stärken? Und die Juniorwahlen bieten eben einen Anlass, das von Anfang an zu lernen, sich an Wahlen, an Demokratie zu beteiligen und sich Gedanken darüber zu machen. Das ist, denke ich, die zentrale Aussage, die wir in dieser Episode gelernt haben.
Das kann ich so unterschreiben.
Das war Praktisch Irrelevant, ein Format des Podcasts der Schader Stiftung in guter Gesellschaft. Heute zum Thema Nichtwähler. Am Mikrofon waren Saskia Flegler und Tobias Robichon. Zu Gast Gerhard Wolf von Juniorwahl und Martin Althoff vom Niedersächsischen Studieninstitut.